wir sollten uns auf jeden Fall Sorgen machen und wir sollten es ernst nehmen, wenn wir als Wissenschaftler sagen, Biodiversitätsverlust ist auch wichtig für uns als Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft, dem Podcast der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Ich freue mich sehr, Evelyn Kustatscher zu Gast zu haben. Als Paläobotanikerin beschäftigt sie sich intensiv mit der Vergangenheit, auch um Antworten auf Fragen der Gegenwart zu finden und einen Blick in die Zukunft zu erlauben. Mein Name ist Lisa Maria Gasser. Ich bin Journalistin und freie Mitarbeiterin bei der SWZ. Evelyn, danke, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Danke für die Einladung.
Ja, kurz zu Evelyn. Evelyn Kustatscher stammt aus Brixen. Ursprünglich wollte sie eigentlich Deutsch und Geschichte studieren. Davon hat ihr aber die Berufsberatung damals abgeraten. Dann hat sie sich für ein Studium der Naturwissenschaften in Ferrara entschieden und dabei auch dank einer Professorin ihre Begeisterung für die Paläobotanik entdeckt. Nach der Promotion 2004 ist Evelyn Kustatscher am Naturmuseum in Bozen gelandet und hat dort von Null auf die Paläontologie aufgebaut. 20 Jahre lang war sie Kuratorin der Paläontologie, bis sie dann im Vorjahr nach Innsbruck gewechselt ist und dort jetzt die naturwissenschaftliche Sammlung der Tiroler Landesmuseen leitet. Außerdem lehrt sie als Privatdozentin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Erforschung von Pflanzenfossilien und so liest man es auf der Website des Deutschen Dachverbandes der Geowissenschaften. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Rekonstruktion terrestrischer Ökosysteme im späten Erdaltertum und Erdmittelalter. Evelyn, bei einem meiner letzten Besuche im Naturmuseum bei dir, da hat es während unseres Gesprächs plötzlich an der Tür geklopft und ein Bekannter hat eine Ladung Steine durch die Tür geschoben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie deine Augen aufgeleuchtet haben. Woher diese Faszination für Steine, für Fossilien?
Wie gesagt, ich habe ja eigentlich ursprünglich Geschichte auch mal mitstudieren wollen. Also die Idee, Geschichte, Geschichten erzählen, aber auch was uns unsere Geschichte lehrt, unsere frühere Zeit, also was wir von früher lernen können, ist einfach etwas, was mich total begeistert. Und Steine machen ja nichts anderes. Sie sind halt nur ein paar Nuller mehr, würde man sagen. Also praktisch einfach Millionen Jahre älter als vielleicht eine mittelalterliche Burg oder eine Scherbe aus der Römerzeit. Und entsprechend erzählen sie vielleicht noch mehr von unseren frühen Phasen oder frühen Phasen der Erde. Und das ist halt etwas, was mich total begeistert zu sehen. Wie hat sich die Erde und die ganzen Lebewesen auf der Erde, wir sind ja auch ein Teil davon, sich über Jahrmillionen entwickelt. Und Fossilien sind halt das Einzige, was wir greifen können. Fossiliengesteine sind das, was wir angreifen können und an denen wir dann unsere Geschichten und unsere Informationen aufhängen können.
Und warum sollten wir diese Geschichten aber kennen? Warum sollte uns interessieren, was vor Jahrmillionen Jahren passiert ist?
Jeder sagt immer, man muss wissen, woher seine Wurzeln kommen. Also unsere Familiengeschichte ist uns eigentlich immer sehr wichtig und eigentlich ist es ja nur unsere Geschichte im weiteren Sinne. Also wenn wir heute, das was wir heute sind, sind wir eigentlich dank einer ganzen Serie von Evolutionsschritten. Banal formuliert sagt man immer, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben wären, würde es heute keine Menschen geben. Das heißt, immer diese ganzen verschiedenen Phasen, die wir erlebt haben oder die Erde durchlaufen ist, haben heute im Prinzip zu uns geführt. Nicht nur von ersten Menschen bis heute, sondern auch eigentlich darüber hinaus. Wir würden nicht existieren, wenn das Ganze nicht passiert wäre, wie es passiert. Und deswegen gibt es ja bis heute noch keinen Planeten in der Galaxie, von dem wir wissen, dass es menschenähnliches Leben gibt. Wir können uns darüber streiten, ob es Leben gibt. Aber wir kennen keinen Planeten sicherlich, der überhaupt menschenähnliches Leben hat, weil es genau ganz viele Punkte braucht, zum Hons zu kommen.
Das heißt, wir sind doch etwas Besonderes.
Wir sind einzigartig in einer gewissen Art und Weise, wenn man eine Galaxie betrachtet, ja.
Deine Arbeit hat dich eigentlich um die ganze Welt geführt und du hast mir einmal erzählt, dass Gesteine und Fossilien in China ganz ähnlich ausschauen wie die, die du hier bei uns in Südtirol findest. Warum ist das so?
Ja, wir müssen uns immer denken, dass, wie gesagt, alles früher war ein bisschen anders. Wir lagen früher mal am Äquator. Die Steine, die sich in Südtirol abgelagert haben, haben sich am Äquator zum Teil abgelagert. Es gibt sogar eine Phase beim Supervulkan, wo wir sogar südlich des Äquators waren, ein bisschen. Und die Pflanzen verteilen sich ja ein bisschen nach ihren Breitengraden. Also wenn wir zum Beispiel nach Nordamerika gehen, ist es egal, dass ein Atlantischer Ozean zwischen uns ist. Nordamerikanische Eiche ist sehr ähnlich der europäischen Eiche. Okay, wenn man so eine Pflanze hernimmt. Und hingegen eine Eiche in Skandinavien kann weiter von uns entfernt sein, manchmal wie eine nordeuropäische Eiche, weil die eben bestimmten Klimazonen angepasst ist. Wenn wir jetzt genug Zeit in die Vergangenheit gehen, ungefähr 250 Millionen Jahre, dann lag China genau gleich wie wir am Äquator. Das heißt, wir waren damals sehr verwandt miteinander mit den Klimabedingungen und dementsprechend kann ich mir Fossilien aus China anschauen und ich arbeite mit Chinesen auch zusammen und kann das ähnliche Formen, vielleicht nicht die gleichen Arten, aber ähnliche Gattungen und ähnliche Anpassungen an Klimastrukturen finden, wie wir bei uns in Europa finden.
In der Unternehmens-IT geht es zu wie im Bienenstock. Was nach wildem Durcheinander klingt, ist in Wahrheit ein perfekt organisiertes System. Doch wachsende Anforderungen verlangen nach spezialisierter Verstärkung. Die Managed IT Services von Converto ergänzen Ihre IT mit zusätzlicher Fachkompetenz, damit Sie sich auf Innovation und Wachstum konzentrieren können. Mehr zu unseren Managed IT Services converto.eu. Converto. Passion for Technology.
Südtirol lag mal am Äquator, hat man vielleicht nicht immer so im Hinterkopf, genauso wie die Tatsache, dass hier in Südtirol Afrika auf Europa trifft. Also praktisch die afrikanische auf die eurasische Platte. Kannst du erklären, wo da genau die Grenze verläuft und ob dieses Aufeinandertreffen der Platten genau hier für deine Arbeit Südtirol irgendwie besonders macht?
Ganz grob könnte man sagen, wenn man durchs Pustertal fährt, hat man immer auf südlicher Seite Afrika und auf nördlicher Seite Europa. Und ich sage auch immer, ich bin in Brixen geboren, ich bin eine Afrikanerin, die eigentlich nach Europa, nach Sterzing übersiedelt worden ist. Also der ganze Teil oberhalb von Franzensfeste nach Norden, oberhalb von Meran nach Norden ist eigentlich Europa im tektonischen Sinne und die ganze Seite südlich, also praktisch von Brixen nach Süden, von Bruneck nach Süden, von Meran nach Süden, das Ganze ist jetzt eigentlich Afrika. Oder zumindest diese Mikroplatten vor Afrika, die so zusammengeschoben worden sind. Und es ist total spannend, weil ich kann mich effektiv in den Dolomiten oder zum Beispiel im Mendelpass habe ich sehr ähnliche Gesteine, die beiden in der gleichen Zone abgelagert worden sind und die sind für mich perfekt. Und während ich hingegen weiß, wenn ich in Sterzing spazieren gehe, brauche ich mir keine Sorgen machen, Fossilien zu finden. Dann kann ich einfach nur gemütlich spazieren gehen. Und das ist halt einfach, das macht total viel aus, wenn man weiß, wo sind welche Gesteine abgelagert worden und was ist danach damit passiert, dann weiß ich auch, wo finde ich für mich die besten Fossilien.
Du hast die Dolomiten erwähnt. Seit deinem Studium eigentlich hast du dich immer wieder mit den Dolomiten und bis heute beschäftigt. Was macht da den Reiz dieser Berge für dich aus?
Also vieler Hinsicht. Einmal einfach, sie sind wunderschön. Und das ist, glaube ich, für jeden einfach zu erfassen, weil wenn man mal bei uns in den Dolomiten rausgeht und einfach mal auch nur abends oder spät nachmittags mal irgendwo sitzt und sich da einfach mal die Seele baumeln lassen kann, dann ist das halt einfach etwas, was Ruhe bringt, was einem gut tut, was einem wirklich schön ist. Das ist unabhängig jetzt von einem persönlichen Gefühl. Und danach ist es aber so, dass wir praktisch in den Dolomiten wunderschöne Fossilien haben, total viele Ideen haben, was über die Jahrmillionen entstanden ist. Dort gab es Meer, dort gab es Inseln, dort gab es Kontinente, dort gab es Supervulkane, es gab ganz viele Geschichten, die wir erzählen können. Und das macht halt Dolomiten so besonders aus. Nicht ungefähr haben wir UNESCO World Heritage dafür bekommen. Schönheit und wissenschaftlicher Content. Also was wir über die Geschichte von 300 Millionen Jahren erzählen können.
Jetzt sind Dolomitenberge, die eigentlich schon seit ein paar hundert Jahren beforscht werden. Gibt es da immer noch was Neues zu entdecken?
Es ist ein bisschen auch so, wie wir es ja auch aus dem Tourismus vielleicht kennen. Es gibt Hotspots und es gibt Zonen, die sind so ein bisschen so eher die schönen Gebiete, die aber keiner kennt, so die geheimen Ecken. Und das ist genau in den Dolomiten dasselbe. Also gefühlt geht jeder, in den letzten Jahren haben wir es gesehen, auf den Secheda hoch. Ein total genialer Berg für die Paläontologie, aber momentan nicht zu beforschen, weil da stehen so viele Touristen rum, da kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Auf der anderen Seite zum Beispiel war früher, vor 200 Jahren, war Predazzo absolut der Punkt, wo sich ganz Europa und drüber hinaus getroffen hat, um über Geologie zu reden. Blätterbach davor, den kannte keiner. Den Blätterbach haben wir erst in den letzten, ja, jetzt knapp 100 Jahren, dass wir den überhaupt erforschen und so wirklich ab den 70er Jahren, dass so wirklich die Messlatte nach oben geht von wegen und den zum absoluten Hotspot für die Forschung weltweit gemacht hat. Und sowas gibt's eben immer wieder. Also wir zum Beispiel die Praxodolomiten, die kennt eigentlich auch keiner oder kaum Leute wissenschaftlich. Aber zum Beispiel der Latemar und der Marmolade sind überstudiert. Das heißt, es gibt dann immer wieder Zonen, wo man sich dann hingehen kann. Oder zum Beispiel den Mendelpass. Also jeder kennt die Dolomiten. Aber eigentlich habe ich die gleichen Schichten auch am Mendelpass. Am Mendelpass ist, habe ich aber relativ viel Ruhe und relativ wenig Informationen, was bis vor mir noch gearbeitet worden ist. Das heißt, ich kann mich immer wieder in Zonen reinsetzen, wo ich sehe, auch hier gibt's tolle Geschichten, aber es hat eigentlich noch keiner geforscht.
Ein Phänomen, zu dem du auch geforscht hast, sind Massenaussterben in der Erdgeschichte. Wann spricht man eigentlich von einem Massenaussterben und was war in der Vergangenheit die Ursache oder die Ursachen dafür?
Also per Definition ist ein Massenaussterben einfach dann, wenn wirklich viele, und wenn man viele sagt, reden wir normalerweise von mehr als 50%, also mehr als die Hälfte zumindest, der Tiere und Pflanzen, Arten oder Familien aussterben in einer Phase. Weil man ein bisschen aussterben gibt es dauernd. Also es ist einfach Teil, wie man auf die Welt kommt und wieder stirbt, ist es auch mit den Arten. Die Arten kommen auf die Welt, also entstehen, haben einen gewissen Zeitraum, den sie durchlaufen und dann irgendwann verschwinden sie wieder. Also auch ganz natürlich. Aber wenn das ganz viele gleichzeitig machen, dann fällt es auf. Also das könnte man jetzt einfach, wenn man es auf eine andere Ebene bringt, könnte man sagen, wenn jemand sagt, ich streike, dann macht's gar nichts. Aber wenn dann plötzlich die ganze Deutsche Bahn streikt oder jetzt zum Teil der Flugverkehr jetzt mal gerade streikt, dann ist es so, dass im Prinzip dann liegt alles lahm. Und das ist eigentlich ein Massenaussterben. Also wenn es so einen Moment gibt, wo ganz viele Arten gleichzeitig aussterben und wie gesagt mindestens 50%. Und wenn man jetzt wirklich diesen Threshold, also dieses Limit von 50% nimmt, dann bleiben eigentlich nur mehr 5 große Massenaussterben der Erdgeschichte übrig. Und eines von denen haben wir hier genau in den Dolomiten, die Palm-Trias-Grenze, perfekt aufgeschlossen.
Artensterben ist ja auch ein Schlagwort, das man nicht erst seit heute, sondern seit Jahren immer wieder hört. Was ist da gerade im Gange? Ist das ein bisschen Sterben, wie du gesagt hast? Können wir da eben sagen, ja, Klimaveränderungen und solche Massenaussterben hat es ja immer schon gegeben und sollten eigentlich kein Anlass sein, etwas zu tun dagegen?
Die Frage kann man jetzt in 2 Punkte aufteilen. Zum einen, was ist heute Massenaussterben? Also Massenaussterben ist, wie viele Arten sterben in welcher kurzen Zeit? Okay, das, dieses Gemeinsame, sofort zusammen. Und was wir sehen, ist zum Beispiel das größte Massenaussterben der Erdgeschichte, starben innerhalb von 64.000 Jahren 90% der Arten im Meer, ungefähr 60%, 50% der Arten auf dem Land aus. 64.000 Jahre sind extrem lang. Also das ist, geht über unsere letzte Eiszeit hinweg, da war der Neandertaler schon da. Also wenn wir uns denken, wie lang dieser Zeitraum ist, das ist ein extrem langer Zeitraum. Wir sehen uns zurzeit extrem geologisch gesehen kurze Zeiträume an, die letzten 100 Jahre, die letzten 200 Jahre. Und wir sehen eine rasante Kurve, und das macht man so auf einer Kurve, sondern nach dem System, wie viele Arten sterben aus, und das geht eine Kurve, die exponentiell nach oben geht. Das heißt, die geht ganz steil nach oben. Und wir sehen, dass sozusagen in den letzten 100 Jahren extrem viel schon an Artensterben gegeben hat. Und wenn die exponentielle Kurve wirklich so weitergehen würde, wie sie jetzt gerade in den letzten 100 Jahren gewachsen ist, dann würden wir mit dem 6. Massenaussterben, also 5 haben wir schon gehabt, mit dem 6. Massenaussterben schlimmer sein als das größte Massenaussterben der Erdgeschichte. Wir hoffen natürlich immer, dass wir diese Kurve noch kriegen, dass die Kurve sich irgendwann mal abflacht und wir Menschen uns bewusst werden, dass die Arten auch wichtig sind. Weil das ist das, was wir uns manchmal nicht bewusst sind. Wir denken nicht, wie wichtig Biodiversität, sprich Anzahl von verschiedenen Arten, von Tieren und Pflanzen auf ein gewisses Areal bezogen, wie wichtig das auch für unsere Wirtschaft ist, für unsere Gesundheit ist und für ganz viele andere Facetten unseres Lebens. Wir denken immer nur, ja, dann ist halt eine Art ausgestorben. Man hat so irgendwie dieses Gefühl nicht, was das heuer heißen kann, weil die, wie gesagt, die einzelne Art macht's nicht. Aber an jeder Art hängt ganz eine Serie von Beispielen. Also das kann ein ganz banales Beispiel sein, kann eine Orchidee, die vielleicht genau darauf spezialisiert ist, von einer Hummel befruchtet zu werden, beziehungsweise dann eben den Nektar abzugeben. Wenn diese Orchidee nicht mehr da ist, dann hat diese Hummel im Zweifelsfall diesen Hauptnahrungsträger nicht mehr. Dann wird die Hummel aussterben, aus der Hummel hängt aber wieder etwas anderes dran und so weiter. Das ist immer so ein Kaskadeeffekt. Und das ist nicht nur eine Art, wenn man es als Ökosystem sieht.
Das heißt, wir sollten uns Sorgen machen.
Wir sollten uns auf jeden Fall Sorgen machen und wir sollten es ernst nehmen, wenn wir als Wissenschaftler sagen, Biodiversitätsverlust ist auch wichtig für uns als Menschen. Und ich rede jetzt nicht eben, Hummel ist ein Beispiel, was jeder im Kopf hat, auch wegen Bestäuber und so weiter, aber zum Beispiel die Schwebfliegen sind auch Bestäuber, sind ganz wichtige Bestäuber und die hat keiner auf dem Radar. Wir haben gar keine Ahnung, zum Beispiel in Südtirol oder in Euregiotirol, bei mich beschäftigt jetzt ja die Euregiotirol, nicht nur mehr Südtirol, was da überhaupt passiert mit diesen Gruppen. Und die brauchen wir auch. Also wir brauchen nicht nur die Honigbiene, wir brauchen auch die Honigbiene zur Bestäubung unserer Apfelwiesen oder was auch immer, sondern wir brauchen auch die Wildbienen, wir brauchen auch die Hummeln, wir brauchen auch die Schwebfliegen dazu. Und wenn wir da nicht darauf aufpassen, wenn wir diese Biodiversität nicht auch als wichtigen Teil für unsere Wirtschaft, für unsere Gesundheit sehen, dann müssen wir uns wirklich Sorgen machen.
Ich möchte noch mal kurz auf die Ursachen zurückkommen. Früher gab es keine Menschen, aber trotzdem Klimaveränderungen, Massenaussterben. Spielt der Mensch für das, was gerade stattfindet, eine Rolle oder nicht?
Also Massenaussterben passieren immer dann, wenn zu viele Faktoren zusammenkommen, die nicht zusammenkommen sollen. Klimaerwärmung, Treibhausgase, dementsprechende Reduzierung der Ozonschicht und. Das sind immer so Kaskadeeffekte wieder. Also wir hatten früher, hätten wir es kälter wie heute und hatten was wärmer wie heute. Aber wenn das nur wärmer und kälter ist, ohne dass es dann auch noch die Ozonschicht reduziert, dass es auch noch zu einer Veränderung von tektonischen Platten kommt und, dann passiert eigentlich nicht viel. Dann ist es so ein normales Aussterbenereignis. Wenn viele von diesen Faktoren zusammenkommen, dann gibt's ein Problem. So, das sind Massenaussterben. Früher gab es da einen Meteoriten, also es war schon ein labiles Ökosystem und dann kam ein Meteorit und dann ist das Ganze zusammengebrochen. Es gab Supervulkane-Events, auch wieder ein schon labiles Ökosystem, ein riesiger LIP, also ein riesiger Large Igneous Province, also Riesenvulkansysteme, tausende Kilometer, Quadratkilometer groß und wieder bricht die ganze Struktur zusammen. Heute sind wir wieder in einer Struktur, wo viele Sachen zusammenkommen, also es wird wärmer, wir gehen eh schon aus einer Eiszeit heraus in eine Warmzeit und so weiter. Und wenn wir als Mensch dann sozusagen den Meteoriten spielen, dann kann es wieder kippen. Also normalerweise würde jetzt gar nichts viel passieren. Normalerweise würde jetzt alles, also wenn der Mensch nicht gerade aufs Vollgas drücken würde, dann würden wir jetzt einfach mal sagen, okay, es würde jetzt ein paar Arten aussterben, ein paar neue kommen dazu, alles ganz normal. Aber dadurch, dass wir jetzt gerade, und ich habe es ja vorher gesagt, also 64.000 versus ein paar hundert. Also wir gehen ganz extrem schnell von 0 auf 300, praktisch versuchen wir in einer Sekunde zu machen. Also geologisch gesehen. Und das ist wieder diese eine Tropfen zu viel.
Jetzt gibt es auch, ich weiß nicht, zumindest der Wahrnehmung nach in den letzten Jahren auch immer mehr Menschen, die genau diese wissenschaftlichen Erkenntnisse eigentlich in Zweifel ziehen. US-Präsident Donald Trump ist nicht der einzige, aber sicher der mächtigste politische Entscheidungsträger, der eben eine gewisse Wissenschaftsskepsis oder auch Feindlichkeit immer salonfähiger macht. Für ihn ist Klimaschutz eine Lüge, Schwindel oder Betrug und er zieht auch die Gefahr eben von Treibhausgasen in Zweifel. Was denkst du dir dabei, wenn du solche Äußerungen, solche Standpunkte hörst?
Dass es politische Standpunkte sind. Der Politiker will nur 5 Jahre dann wiedergewählt werden. Und also geht es sehr oft, leider Gottes, in der Politik um, was kann ich populär anbringen? Was führt dazu, dass ich jetzt wiedergewählt werde das nächste Mal? Wie kommt mein Wähler dazu, dass er sich in 4 bis 5 Jahren von mir gut vertreten gefühlt hat? Also nichts, das unangenehm für ihn war, vielleicht auf ihn zukommen musste. Und das ist ja genau das, was, wenn wir uns nur selber anschauen, dann will jeder von uns, weil ein großes Auto, immer viel Geld auf dem Konto, immer ein tolles Haus, das perfekt eingerichtet ist, vielleicht immer Designermoden, ich bin jetzt alles das nicht, aber so, das ist so der Stereotyp, der eigentlich uns von dem Marketing erzählt wird, dass wir das alle wollen. Und das geht halt mit Artenvielfalt und Klimaschutz nicht zusammen, weil Artenvielfalt und Klimaschutz heißt, wir müssen die Natur auch akzeptieren als Teil von uns und auch Respekt dieser Natur gegenüber haben. Und was wir haben, ist, dass wir in unserem Narrativ immer einen Fehler machen. Das ist mir in den letzten Jahren aufgefallen. Wir reden immer dazu, der Klimawandel führt halt eben dazu, dass diese Tiere und Pflanzen aussterben. Aber eigentlich ist es, das Ganze ist ein Kreislauf. Sprich, es wird die Artenvielfalt geringer. Der Boden zum Beispiel wird dadurch weniger gefestigt. Es kommt eher zu Erdrutschen. Das führt wiederum dazu, dass es dann viel mehr Zonen gibt, die dann nicht grün sind. die weniger Photosynthese betreiben würden. Und dann kommt es so ein Domino-Effekt. Das heißt, es wird dann schneller. Also dieses auf das Gas treten. Und wir denken immer, der Klimaeffekt, der lässt halt ein paar Arten aussterben. Aber es ist nicht so. Die Arten, die aussterben, führen dazu, dass mehr Arten aussterben. Also dieser Kaskadeffekt. Und das ist unser Narrativ, das wir gerade falsch erzählen. Und dadurch ist es auch einfach. Weil dann sagen wir, ja, dann sterben die halt aus. Aber dann, sie sind halt ausgestorben. Es hat ja für uns keinen Effekt. Und hingegen, wenn wir uns bewusst sind, dass eigentlich das Narrativ falsch ist, es ist ein Kreislauf. Wenn die aussterben, haben wir auch ein Problem dazu. Und wie gesagt, es geht von der gesundheitlichen Problemen, die dadurch entstehen können, bis hin zu wirtschaftlichen Problemen, die da entstehen können. Man muss nur schauen, was es in den letzten Jahren gekostet hat bei uns, einfach irgendwelche Handsicherungen, um wirklich entstehende rote Zonen, Gefahrenzonen-Sicherungen zu machen. Dann weiß man, wie viel Geld da reinfließen muss, um diesen Klimawandel sozusagen entgegenzuwirken. Sprich, wir haben in der Zwischenzeit Häuserweiler gebaut in Zonen, die wir eigentlich gar nicht heute mit den neuen Klimabedingungen, wo diese 100-Jahr-Events plötzlich alle 10 Jahre entstehen und dann die plötzlich in roter Zone sind. Das heißt, es kostet uns extrem viel Geld wieder. Das heißt, eigentlich ist ein guter, gesunder Wald oberhalb eines Weilers, bringt uns eigentlich wirtschaftlich was. Aber das sehen wir nicht. Und deswegen ist es für den Politiker einfacher zu erzählen, egal, wir schauen auf die Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist mehr Produktion, mehr Konsum, mehr Geld ausgeben.
Das heißt, Klimaschutzmaßnahmen sollten eigentlich unseretwillen machen und nicht um den Planeten zu retten.
Dem Planeten geht's gut. Die Erde hat sogar die Dinosaurier überlebt und wenn man bedenkt, wie groß die Dinosaurier werden konnten und wie die stampfen konnten, sage ich mal ganz einfach, dann ist der Fußabdruck, den wir hinterlassen auf dieser Erde. Wir können klarerweise, wir bauen Betons, wir bauen Wolkenkratzer, wir können alles Mögliche, aber im Endeffekt ist der Fußabdruck, den wir hinterlassen, nur den, den wir hinterlassen können. Es hat vor uns schon ganz andere Tiere gegeben, die die Erde besiedelt haben und die Erde hat trotzdem sich weitergedreht, weil das halt doch nur sozusagen, es kratzt sie nicht an der Oberfläche.
Du warst vor nicht allzu langer Zeit mit der BBC in den Dolomiten unterwegs, auch in Wissenschaftspodcasts zu Gast. Du machst selbst Führungen und suchst Synergien zwischen Wissenschaft und Kunst. Dir ist es also ein großes Anliegen, deine Forschung und die Wissenschaft insgesamt nach außen zu tragen.
Absolut. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir, und das haben wir ja als Wissenschaftler, also wir als Community in dem Fall gemeint, als Wissenschaftler ja jahrzehntelang gemacht. Und ich glaube, deswegen vertraut uns die Gesellschaft auch so wenig. Wir sprechen in schweren Sprachen. Ein typisches Beispiel ist der Arzt. Also ich habe nichts gegen Ärzte, ich will das auch nicht als Kritik gesehen haben. Aber das typische Beispiel ist, man setzt sich beim Arzt hin, erklärt ihm, wo uns der Schuh drückt und der Arzt antwortet in schweren Wörtern, wo man dann vielleicht dann danach mal in Google nachschaut, was hat der jetzt überhaupt gesagt. Und dann erwartet man am Ende das, und was heißt das jetzt für mich? Und die Wissenschaft hat sich einfach in den letzten Jahren hin entwickelt, leider, also bis vor vielleicht die letzten 5 Jahre, aber davor hatte sie so eine Phase des Wissenschaft ist das, was wichtig ist. Wir sind wichtig, wir haben Macht, weil wir auch eine harte Sprache reden, die keiner versteht. Und da müsst ihr uns halt einfach vertrauen, dass wir das, was wir euch sagen, richtig ist. Und dieses Vertrauen ist dann vor ein paar Jahren gebrochen, aus verschiedensten Gründen. Und jetzt ist es so, dass man dann genau deswegen dann Wissenschaft nicht mehr vertraut und dementsprechend nicht mehr aufnimmt, was der Wissenschaftler gerne sagt. Und glücklicherweise hat sich bei einem gewissen Teil der wissenschaftlichen Community, und da gehöre ich absolut dazu, die Information aufgetan, eigentlich müssen wir was ändern. Und wenn wir nicht zu den Leuten hingehen und erklären, von was wir haben, anders formuliert, für mich ist es einfach. Ich kann rausgehen und den Leuten zeigen, wie genial, schön, toll und voller Erzählungen unsere Natur ist. Man gibt keinen schöneren Job als der. Okay? Und das ist ja total ein einfacher Job versus anderen wissenschaftlichen Bereichen zum Beispiel. Also ich würde mich viel schwerer tun, Quantenphysik zu erklären. Und deswegen, wenn wir das nicht versuchen zu vermitteln und wenn wir die Leute nicht in unser Boot holen und so mit uns mitnehmen, physisch, wie gleich auch mit der Erzählung, in der Narrativ, dann haben wir keine Chance. Wie sollen die Leute vertrauen und zum Beispiel glauben, dass Biodiversität wichtig für uns ist, wenn sie keine Ahnung haben, was Biodiversität eigentlich heißt? Es ist ein schweres Wort. Aber wenn wir rausgehen auf eine Wiese und dann sehen wir so eine richtig tolle Trockenwiese, die vielleicht auch total ganz normal sich entwickeln kann. Und dann, wenn man da so reinschaut und da mal drinnen ist, dann fühlt man es, wie es einen gut tut. Oder wenn man in den Wald gehen kann einfach und einfach mal sich die Seele baumeln lassen kann, dann weiß man, wie wichtig. Und wir Südtiroler haben ja den Vorteil, wir leben ja eigentlich auf dem Land. Aber selbst unsere großen Städte sind keine Riesenstädte. Wir haben einen sehr starken Naturbezug. Viel schlimmer ist es, wenn ich zum Beispiel in München bin und diese Riesengroßstädte, wo ich dann auch bei meinen Studenten manchmal das Problem habe, dass ein oder andere keine Ahnung hat, wie ein Farn aussieht. Bei uns weiß mehr oder weniger jeder, wie ein Farn aussieht. Okay? Und das ist halt einfach, ich glaube, das ist so wichtig. Und das kann man über verschiedene Sprachen machen. Das kann man machen, indem man rausgeht mit den Leuten, Führungen macht, Kinderbücher schreibt, ja, was auch im Podcast, über Podcast rüberkommt. Aber das kann man auch machen, indem man eine andere Sprache spricht. Kunst zum Beispiel. Das kann man machen, weil Künstler können das wieder in ihre Sprache übersetzen und können dann wieder Emotionen generieren. Und seien wir uns ehrlich, alles das, was bei uns Emotionen generiert, bleibt am ehesten.
Vor ein paar Jahren hast du mal erzählt, dass es als Frau in der Wissenschaft nicht immer einfach war. Kannst du da erklären oder ein Beispiel nennen, wie Mann es dir vielleicht schwer gemacht hat und ob dieses Geschlechtergefälle immer noch da ist?
Ja, schwere Geschichte. Also die Männer können eines einfach besser in Seilschaften haben. Männer schicken Männer, Männer helfen Männern. Das ist halt etwas, was sie können. Das können irgendwie Frauen nicht so gut oder müssen Frauen erst in den letzten Jahren lernen. Ich habe ein wunderschönes Buch bekommen, geschenkt bekommen zum Geburtstag, wo es darum ging, Frauen in einem Narrativ erzählt. Und da stand halt als erste Seite drinnen, früher gingen Frauen nicht in die Schule, weil sie waren halt einfach nicht intelligent genug dazu. Und das war also wirklich so bewusst von einer Frau geschrieben, so diese ganzen Vorurteile, die sich aus dem Mittelalter bis heute hochgezogen haben, so einmal durch die Zeilen durchdekliniert. Und dann merkt man halt einfach, wie viel diese Grundstruktur der Gesellschaft, Frauen sind nicht so intelligent, Männer können bestimmte Sachen besser, Frauen können andere Sachen besser, wie sich das verankert hat. Und das entsprechend ist es halt einfach so, dass Männer sich besser Seilschaft machen. Und das heißt dann, wenn eine Frau aufkommt und vielleicht neue Ideen hat, dann muss man das mal als erstes unterdrücken. Und unterdrücken kann auf verschiedene Ebenen passieren. Unterdrücken kann sein, dass einfach ein Projekt schlecht gereviewt wird, weil man sagt, das ist alles scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, so nach dem System, das kann man doch so überhaupt nicht machen und irgendwie ein paar Jahre später sieht man das ähnliche Projekt vom Kollegen, aber irgendwie durchgewunken. Und das kann so passieren, das kann sein, dass man Publikationen hat, die von einem Konkurrenten, weil auch bei uns gibt's Konkurrenz, der vielleicht ein älterer Herr, älterer Professor auf seinem Lehrstuhl ist, dann einfach sagt, na so, das geht gar nicht. Und wenn man dann hingeht und sagt so, dann schreib mal das Paper zusammen und du hilfst mir zu erklären, was wolltest du da überhaupt jetzt drinnen haben, dann sind die Probleme einfach keine Probleme mehr. Und so habe ich es natürlich mit den Jahren schon gehabt, dass ich da als Frau, die auch nicht auf der Uni, sondern im Museum ist Forschung zweiter Klasse für bestimmte Leute, und dass ich dann immer so Frau und im Museum, zweite Klasse, abgestuft worden sind. Und auch oft, und das ist leider Gottes wirklich passiert, sehr oft auch ausgebotet, übergangen worden bin. Und das Lustige war, wenn dann Leute später auf mich zugekommen sind und haben gesagt, eigentlich haben wir damals einen Fehler gemacht. Eigentlich hätten wir dich holen sollen. Oder eigentlich hätten wir dich mit ins Boot holen sollen. Oder wenn das Projekt schon drei Viertel durch ist, dann sagen, Evelyn, kannst du uns noch schnell helfen? Und jeder von diesen Bausteinen, die man dann überlebt, so im wahrsten Sinne des Wortes, auch wissenschaftlich, tun gut, weil man wächst daran. Und es ist schön zu sehen, ich bin 25 Jahre alt, was Wissenschaft angeht. Also ich habe 25 Jahre Wissenschaft jetzt hinter mir und ich sehe, wie viel schwerer es vor 25 Jahren war. Ich will mir nicht vorstellen, wie es vor 100 Jahren war. Und ich sehe es, wie viel einfacher es Gott sei Dank jetzt geworden ist. Es gibt viel mehr Sensibilität. Auch Frauen, also viele von meinen Kolleginnen, auch jüngere Kolleginnen haben, ich habe mit 40 meine Tochter bekommen. Weil ich musste erstmal mich wissenschaftlich überhaupt einmal konsolidieren. Ich habe Kolleginnen, die sind mit 20 und haben auch Kinder und machen auch ihre Superkarriere wie jetzt weiter. Das ist, also es hat sich Gott sei Dank mit der Zeit was verändert. Und ich meine, da muss man auch sagen, da gibt es auch wundervolle Frauen, die Vorreiterpositionen gewesen sind. Die Olivia Gordon, die vor ungefähr 100 Jahren das erste Mal ein Doktorat in den Geowissenschaften überhaupt abgeschlossen hat, als erstes. Und aber Personen wie Ulrike Tabainer zum Beispiel in Südtirol und so weiter. Also ganz starke Frauen, die dann auch ihre Karriere gemacht haben bis hin zur Präsidentin der Universität Bozen. Also die zeigen, es geht. Und das hilft natürlich. Also Fortbilder zu haben, hilft immer. Und es geht heutzutage besser.
Zum Abschluss, Evelyn, möchte ich dir drei kurze Fragen stellen und bitte um drei kurze Antworten. Hast du einen Lieblingsort in Südtirol?
Viele, wo ich immer unheimlich gerne bin, ist zu Hause, klarerweise. Das ist halt einfach die Ruhe, die Familie, die an einen auch verwurzelt, wenn man so will. Aber wenn ich sonst unterwegs bin, einfach in den Dolomiten, idealerweise eben nicht die Hotspots, im Blätterbach zum Beispiel im oberen Teil der Schlucht, nicht im unteren, wo alle durchlaufen. Aber es ist einfach wunderschön, irgendwo in den Dolomiten unterwegs zu sein und das einfach auf sich wirken zu lassen.
Du hast vorhin deine Tochter angesprochen. Wie erklärt deine kleine Tochter anderen Leuten, was ihre Mami bei der Arbeit macht?
Momentan erklärt sie, dass Mama viel auf Arbeit ist noch. Aber sie liebt es, Steine zu sammeln. Wir haben zurzeit gerade ein Atriops-Aquarium zu Hause, weil ich brauche die Skelette für eine Ausstellung, die wir jetzt gerade bauen über extreme Lebenswelten und eben wie Tiere und Pflanzen sich an diese extremen Ökosysteme angepasst haben. Und da brauchen wir genau den Triops und da bauen wir jetzt gerade zusammen den Triops. Und sonst erzählt sie halt gerne von den ganzen Museen, in denen wir sind, weil ich kann an keinen Museen vorbeigehen auf der Welt, wenn ich in irgendeiner Stadt zu Besuch bin.
Und was ich mich auch gefragt habe, wie sehr gelingt es dir so beim Wandern oder beim Schlendern durch die Landschaft, die Paläontologinnenbrille abzusetzen? Oder siehst du wirklich hinter jedem Stein oder suchst du hinter jedem Stein eine Geschichte?
Es ist jetzt Ansichtssache. Mein Mann würde sagen, ich schaff's nicht. Ich sage immer, ich schaff's eigentlich recht gut abzuschalten. Ich werde nie stehen bleiben und jetzt mit dem Hammer anfangen zu schlagen. Ich nehme den Hammer bewusst nicht mit. Ganz einfach. Weil sonst wird's vielleicht kritisch. Aber klar, wenn man durch die Gegend geht, man sieht immer Strukturen und so weiter. Und das ist ja auch schön, weil meistens ist man ja mit der Familie dann unterwegs und dann bekommt halt meine Tochter auch den einen oder anderen Kristall mal in die Hand gedruckt oder versteht auch einfach mal, warum diese weißen Flecken da auf diesem Stein jetzt drauf sind. Aber es geht jetzt nicht nur um Geologie, da geht es bei mir auch um Tiere und Pflanzen, die heute vorkommen. Also es geht um die Natur grundsätzlich.
Evelyn, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Die SWZ trifft erscheint dann in 2 Wochen. Bis dahin gibt es wie gewohnt Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus Südtirol und der Welt jeden Freitag in der SWZ und online unter swz.it. Bis zum nächsten Mal.